together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Und es ist nicht nur die neue Woche, es ist der Beginn der Weihnachtszeit und das ist schön. Wir haben heute natürlich auch wieder einen Gast bei uns, bei der Brenda zu Hause, wie immer. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Hallo. Genau, ich bin auch wieder da und wir haben wieder den Jürgen bei uns. Hallo Jürgen.
Hallo. Grüße, freut mich.
Und treue Mit Milch und Zucker Hörerinnen und Hörer kennen den Jürgen schon aus einer anderen Folge, wo du auch schon bei uns zu Gast warst. Und daran wollen wir ein bisschen anknüpfen. Und ich will jetzt aber nicht schon zu viel vorwegnehmen, weil die Brenda erklärt jetzt gleich das Thema und was wir mit dir vorhaben.
Bitte sehr.
Also wir haben ja nicht nur eine Folge vor, sondern wir haben ja uns überlegt, eine tolle neue Serie zu machen mit dem Jürgen. Weil der Jürgen ist von Beruf Psychotherapeut. Und bei der letzten Folge mit dir haben wir total viel Feedback bekommen, dass es total spannend war zu hören, wie man Therapie angeht, wie man das Leben anlegt, wie man mit Fragen umgeht. Das war eigentlich total cool. Und deswegen haben wir gedacht, es ist irgendwie spannend, zu speziellen Themen auch deine Sicht der Dinge einzubauen. Und deswegen haben wir uns auch einen Namen für diese Serie überlegt. Und zwar angelehnt an die, was ich dir noch sagen wollte, Serie mit der Fanny, was ich dich noch fragen wollte. Das heißt, die neue Serie. Und wir fangen heute an mit dem ersten Teil dieser Serie. Exciting, exciting. Und wir haben uns gedacht, es geht um Weihnachten. Also wir zwei persönlich lieben ja Weihnachten. Ja. Aber Weihnachten ist schon noch eine spezielle Zeit. Es ist so Instant Happiness, Stress. Es ist Jahresende. Es ist auch eine Frage von Einsamkeit, glaube ich. Von Perfektsein für Familien. Und ich glaube, da gibt es viele Fragen dazu. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre spannend, darüber zu reden.
Genau. Wie findest du das?
Spannend. Ich glaube nur nicht, dass es Instant Happiness ist, sondern wahrscheinlich so Instant Besinnlichkeit oder so irgendetwas, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender macht, wenn man sich darauf einlassen kann, aber wahrscheinlich werden wir auf einzelne Punkte noch genauer zu sprechen kommen. Ja. Ist natürlich für die Psychotherapeuten eine unglaublich belastende Zeit auch, weil natürlich alles kulminiert und alles zusammenkommt und die Projektion natürlich hin auf ein bestimmtes Ereignis dann Erwartungen weckt, die in den meisten Fällen, wie wir alle wissen, oft nicht erfüllt werden können.
Ein bisschen schwierig sein könnte. Ja. Also das Instant Happiness war auch gemeint eigentlich unter Anführungszeichen. Ich glaube, das ist eben dieser Druck von Weihnachten, dass alles so glücklich, zufrieden,
besinnlich
harmonisch sein muss. Und das ist halt ein Druck, den man auch standhalten muss. Und das sind so, das haben wir gedacht, so stecken wir es ein bisschen ab.
Vielleicht gleich als Einstiegsfrage, weil du es vorher schon erwähnt hast. Stimmt es wirklich, dass Psychotherapeuten einfach zu Weihnachten oder Winterzeit viel mehr Anfragen haben?
Ja, als das stimmt. Also ich würde sagen, dass ich derzeit, also jetzt ungefähr schon 4 Wochen retour, ungefähr 30% plus, 40% vielleicht sogar plus Anfragen habe. Ja. Also es kommen dann jeden Tag fast 1, 2, 3 Anfragen sogar oft rein, die man natürlich nicht bedienen kann. Man muss halt dann auswählen, wo ist die Dringlichkeit. Erstgespräche werden dann meist durchgeführt. Manche können dann halt erst im nächsten Jahr kommen. Es geht sich einfach nicht aus.
Was ist es eigentlich? Ist es der Druck? Ist es der Stress? Ist es die vielleicht viele Leute Einsamkeit spüren, die vielleicht nicht so Familien haben, oder?
Was ich glaube, ist gar nicht so sehr, dass das quasi dann direkt das Ereignis Weihnachten ist. Ich glaube, wir Menschen leben davon irgendwie, wir brauchen immer so Zäsuren irgendwie, ja, also so Weihnachten und dann kommt neues Jahr und so weiter. Und der Mensch trachtet danach, irgendwie auf ein Ereignis hinzusteuern. Es gibt uns natürlich auch Sicherheit. Glaube ich, ja. Also wenn gewisse Fixpunkte in einem Jahr stattfinden, dann will man halt, wie du sagst, ja, glücklich sein und so weiter. Ich denke mir aber gar nicht so sehr, dass es dann nur das Ereignis Weihnachten ist, sondern es geht dem Jahreswechsel entgegen eher. Viele nehmen sich viel vor, hält meistens auch nicht, wie wir wissen, mit den ganzen Vorsätzen. Aber ich glaube gar nicht, dass es Weihnachten ist. Es ist eher das Jahresende und vielleicht auch ein bisschen schon auch der Wunsch einer heilen Welt, die in dieser unseren schnelllebigen Zeit einfach nicht mehr gegeben ist. Ja? Also die Traditionen verschwinden, die Zeiten werden schneller und so weiter und der Druck steigt. Also der Druck im Kessel steigt, das merkt man ganz einfach mittlerweile. Und man merkt auch, dass die Anfragen, komischerweise, also je unsicherer die Zeiten werden, desto mehr Anfragen hat man vor speziellen Ereignissen wie Weihnachten. Ja, also man kann jetzt fast schon zusehen, in den letzten 10 Jahren zuschauen, wie die Anfragen mehr und mehr werden.
Ich meine, bei Weihnachten ist das ein bisschen auch das Thema. Ich habe es ein bisschen ich habe es ein bisschen recherchiert, manche würden sagen gegoogelt, dass es zu Weihnachten auch für jede Form von Beziehung wahnsinniger Stress ist. Also jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, auch Familienbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, weil die meisten Leute überlegen sich schon, sollte ich was schenken, was schenke ich, was macht Sinn, muss es sehr bedeutungsschwanger sein oder nicht. Dann kommen die großen Familienfeiern, wo auch immer Themen dabei sind, würde ich mal sagen, oder auch nicht, aber es ist halt schon viel Druck auf der Beziehungsebene, glaube ich. Mhm. Und dass da das Ventil fehlt vielleicht, dieses...
Das Ventil fehlt und ich denke mal, man hinterfragt seine Beziehung auch mehr. Das denke ich mir auch. Mhm. Also es ist nicht, die Frage ist ja auch, lasse ich mich darauf ein? Das ist ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen zu sagen, ich feiere das im kleinen Rahmen oder ich gebe mich der Tradition hin, dass ich wirklich mit Oma, Tanten, Cousins, Cousinen das feiere. Und ich denke mal, bei einer Scheidungsrate, die halt schon jenseits der 60% ist, und dann unter einem Baum zu stehen und sich zu fragen, ist das auch derjenige, mit dem ich Weihnachten und dieses Fest der Liebe feiern will? Ich glaube, das ist auch oft der Druck. Ja? Mhm. Bin ich in der richtigen... Also man hinterfragt viel mehr seine eigene Beziehungsfähigkeit und auch die eigene Beziehung. Ich glaube, das kommt noch dazu, weil direkt das Ereignis Weihnachten ist ja bei Weitem nicht mehr so verknüpft mit Glauben, mhm, wie noch vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht. Mhm. Ja? Das hat sich ja auch, das ist ja alles im Wandel. Zurzeit. Die Frage ist, ist das überhaupt noch zeitgemäß, es so zu feiern, oder sollte man sich wirklich sagen, okay, ich nehme mich da ganz bewusst raus, ich nehme auch den Druck raus, nehme 5, 6 Freunde, feiere das mit denen in kleinem Rahmen und bin wesentlich glücklicher, als dass ich mich diesem Wahnsinn da aussetze.
Also ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, nämlich dass die Christian und ich und mit 2, 3 anderen Freunden uns immer relativ knapp vor Weihnachten eigentlich zum, unter Anführungszeichen, Keksessen treffen.
Kekse essen.
Ja, Kekse essen. Manchmal gibt es auch Glühwein.
Manchmal.
Nur so als Randnotiz.
Ja, aber eigentlich, und was ich total schön daran finde, ist, dass es so knapp zu Weihnachten ist, dass der Stress schon weg ist. Weil es ist dieses, ich muss jetzt nicht mehr einkaufen gehen, ich muss nicht überlegen, was muss ich noch alles erledigen, wem muss ich noch alles treffen. Dass es dann, ich finde, der Moment ist, der meistens am entspanntesten ist. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, das, was für Weihnachten so schwierig ist, dass man...
Aber wieso macht man das eigentlich?
Das frage ich mich auch, ich frage es mir bei mir immer selber. Jedes Mal, wenn ich vor Weihnachten jemand sage, na, schauen wir uns, dass wir uns vor Weihnachten noch sehen. Ja, scheißegal, dann sehen wir uns dann im Jänner. Was macht für einen Unterschied eigentlich?
Genau. Und das ist wiederum dieser Umkehrschluss, zu sagen, muss es zu diesem Zeitpunkt ganz fix sein. Ja? Also ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das verknüpfe mit einem bestimmten Ereignis. Und das ist bei mir zum Beispiel schon lange nicht mehr so. Also okay. Diesem ganzen Wahnsinn gebe ich mich nicht mehr hin. Ich denke mal, ein kleines Geschenk, das halt wirklich ein Mitbringsel ist, wenn ich zum Essen eingeladen werde. Mhm. Es ist halt etwas anders, wenn etwas tradiert ist und ich sage, okay, jeder kriegt zu Weihnachten immer den gleichen Shopping-Gutschein oder so. Ist das mit Liebe? Nein, ist auch nicht mit Liebe. Ja? Mhm. Sondern das ist auch aus der Not heraus, irgendetwas schnell zu machen. Und ich denke mal, das kann auch nicht der Sinn von Weihnachten sein. Mhm. Und ja, den Stress, den gibt es tatsächlich. Und die Jugend, die nicht mehr gelernt hat, tatsächlich, die Jugend, sage ich jetzt einmal, dafür können sie ja nichts, ja, aber die Erwartungshaltung ist so groß, dass die natürlich dann die Eltern, die Verwandten alle unter Druck setzt und einer übertrifft den anderen und ich finde, da müssen wir komplett das alles neu überdenken. Für das sitzen wir heute da. Vielleicht finden wir irgendeine Möglichkeit, das so zu denken, dass es wieder lebbarer und entspannter sein kann. Aber die Erwartungshaltung ist halt relativ groß und je jünger man ist, desto höher ist die Erwartungshaltung. In puncto Geschenke, in puncto Zuneigung und so weiter.
Und wie ist das mit Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen?
Naja gut, die sind schon dankbar über Zuneigung, da geht es gar nicht. Also die verknüpfen natürlich auch, ich bin so viel wert, wie ich geschenkt bekomme, weil die haben in den meisten Fällen nichts geschenkt bekommen. Mhm. Nur bei mir merke ich, dass die Kinder, die Hörer werden es vielleicht noch nicht wissen, aber ich bin im Sozialpädagogischen Zentrum in der Hinterbrühl auch, da merkt man ganz einfach, wie, also die verknüpfen mit dem Ereignis Weihnachten einfach Idylle, die sie nie hatten. Und ich merke, sie klammern dann wesentlich mehr, sie hängen mehr an mir, sie wollen noch eine Stunde dazu haben, weil sie merken, sie bekommen von mir eine Art der Zuwendung. Natürlich nicht diejenige, denen die Eltern geben sollten, die sie eigentlich nie haben. Und je näher dieses Ereignis kommt, desto unruhiger und desto unausstehlicher, unter Anführungszeichen, werden diese Kinder natürlich auch, weil sie merken, das kann gar nicht erfüllt werden, so viel wie sie brauchen. Die spüren das. Und das ist natürlich noch um ein Eck schwieriger. Dem gerecht zu werden, ja, und sich auch dann abzugrenzen als Therapeut, weil wenn ich dem allen nachgebe, dann habe ich einen 24-Stunden-Job zu tun und das kann ich nicht mehr leisten.
Und wie gibst du die Zugang den Kindern? Wie machst du das?
Naja, indem ich ihnen viel erkläre, was Weihnachten eigentlich sein sollte. Nicht nur Weihnachten, sondern generell halt ein Jahreswechsel. Und wir starten dann wieder neu durch und ich bleibe bei dir. Vor allem die Gewissheit, dass ich nicht weggehe. Das ist das Wichtigste für die Kinder. Also die wollen Sicherheit haben in einem Rahmen, dass sie sagen, ein neues Jahr und bist du dann noch da? Also es werden sehr, sehr ängstliche, verzweifelte Fragen gestellt und da kann ich nur versuchen entgegenzuwirken, dass ich ihnen versichere, dass ich bleibe. Wenn nichts bleibt, zumindest ich werde nicht weggehen. Ja? Mhm. Und das ist schon glücklich. Und die Weihnachtsgeschenke teilweise, die machen wir selber, die basteln wir halt auch im SPZ, auch für die Eltern, die das teilweise überhaupt nicht zu schätzen wissen, das muss man auch sagen. Schau dir die Eltern an und du weißt, wie die Kinder ticken. Mhm. Und was sie ihnen dann schenken, ja, das ist teilweise auch sehr sehr schräg, irgendwo irgendwas Gebrauchtes, schnell zusammengeschustert, irgendwo mit einem Geschenkpapier, aber drinnen ist nicht Liebe, sondern halt ein aus der Not geborenes Geschenk.
Dieses Schenken zu Weihnachten ist ja, glaube ich, ein sehr spezielles Thema, weil das finde ich total schwierig, das macht auch voll Druck. Und ich meine, ich glaube, also zum Beispiel, ich mag einfach Weihnachten so gern, dass ich mir schon im Sommer Gedanken mache, okay, was könnte ich Leuten schenken? Und es muss gar kein großes Geschenk sein und teuer vor allem, sondern das muss einfach irgendwie eine Bedeutung haben.
Aber mich würde interessieren, warum machst du dir im Sommer über Weihnachten Gedanken? Also was verbindest du mit Weihnachten? Das wäre mal spannend.
Was verbinde ich mit Weihnachten? Also ich mag dieses, dass man irgendwie vielleicht ist es wirklich so, einen Termin im Jahr hat, wo man sich wirklich Gedanken macht über Freunde und Familie und sagt, okay, was ist, was ich mit dir gemeinsam teilen möchte?
Mhm. Das ist ein schöner Gedanke.
Und deswegen mache ich mir wirklich einen Gedanken über Geschenke, weil es soll schon ein Ausdruck der Beziehung zueinander auch sein. Mhm. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren, also ich schenke am liebsten Dinge, die mit Zeit irgendwie zu tun haben. Also zum Beispiel, heuer war ich wahnsinnig kreativ, was die Christiane betrifft. Weil ich habe zum Beispiel den Flug nach London geschenkt, zum Geburtstag und zu Weihnachten, weil wir irgendwie auch schon lange darüber reden einfach und befunden haben, dass es auch passt. Und ja, und das finde ich halt schön, wenn ich sagen kann, ich habe mir was überlegt und das ist auch was uns verbindet miteinander. So sehe ich Weihnachten.
Sehr schön.
Ich glaube, es ist auch was an Weihnachten, weil wir gerade vorher über die verschiedenen oder schwierigen Familienbeziehungen geredet haben. Weihnachten ist vielleicht auch oft so ein
Zufluchtsort.
Zufluchtsort, danke. Zufluchtsort. Weil das eben der eine Abend im Jahr ist, wo es dann zumindest scheinbar irgendwie eine heile Welt ist. Wo man sich irgendwie darauf hin fixieren kann und an dem Abend sitzen trotzdem alle unter Baum und an dem Abend reißen sich trotzdem alle ein bisschen mehr am Riemen, als sie sonst machen, weil es ist Weihnachten. Und dann ist es zumindest für den einen Abend ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, unter Anführungszeichen, weil im Endeffekt ist es das wahrscheinlich auch nicht. Und gerade, ich glaube, bei Scheidungsfamilien, wenn dann die Eltern das letzte Mal, ich meine, man weiß ja nicht, dass das letzte Mal ist, dass sie zu Weihnachten gemeinsam feiern, aber man spürt es ja doch irgendwie. Oder gerade in den Familien, wo die Eltern sehr am Scheidungstuch nagen.
Ja, oder generell viel streiten halt, ja.
Genau. Das und dann ist es eben so dieses, der eine Abend, wo die Familie trotzdem noch Familie ist und nicht irgendwie zwei Menschen, die nebeneinander herleben.
Also ich kenne ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene, die haben wirklich Angst vor Weihnachten. Also die verbinden mit dieser, ich muss dorthin und ich weiß, wie es enden wird und ich darf nichts sagen, weil ich ja den schwelenden Konflikt, der ja nicht erst seit gestern oft in einer Familie da ist, und man weiß ganz genau, wenn der Papa die falsche Augenbraue hebt, dann droht das ganze System zu kollabieren und dort zu sitzen und dann genüsslich zu schlemmen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ich glaube, ich würde das nicht tun. Ich glaube, ich bin jetzt alt genug, glaube ich, dass ich mich dem verweigern würde und würde dann sagen, okay, ich bin nicht den ganzen Tag da, sondern wir trinken einen Kaffee gemeinsam und ihr ladet Freunde ein und ich mache dann mein Ding am Abend und es ist wesentlich entspannter, nur man muss Entscheidungen treffen. Und viele Leute sind halt entscheidungsschwach, wollen dann entsprechen. Und wenn ich versuche zu entsprechen, dann platzt meistens die Bombe. Dann kommt es wirklich zu sehr unschönen Momenten. Ja. Und die nur noch den einen Satz. Die Sache ist nicht nur die Angst vor Weihnachten oder die Mehrarbeit von einem Psychotherapeuten vor Weihnachten. Noch viel mehr hat oft nach Weihnachten zu tun.
Ja.
Da ist dann die Not meistens auch sehr, sehr groß.
Wahrscheinlich die Streitbeilegung.
Was auch immer, oder die nicht erfüllten Erwartungen, gar nicht so sehr den Streit, sondern was ist da eigentlich los in meiner Familie? Man hinterfragt sich natürlich viel, viel mehr. Und dann fragt man sich natürlich auch, woran liegt es? An mir, an der Familie, an
immer,
der Zeit?
Immer an die anderen.
Natürlich, das ist sowieso klar.
Das ist ein Scherz. ich glaube, dass das Schwierige ja ist, ich glaube, also ich glaube, es gibt mehrere Ebenen schwierig. Und zwar, das eine ist diese Großfamilienweihnachten, wo dann Urstrumpftanten, Großonkel, dritten Cousinen von rechts kommen. Und das dann, also bei meiner Familie war das einfach nicht so, aber ich kenne es von Geschichten. Und wo dann auch, das ist eine Treffen im Jahr, das stattfindet, dann ist auch schon sehr viel Druck drauf, dass man ja nicht irgendwie da streitet oder aneckt. Und aber trotzdem so, naja, schau, was die anhat. Und heuer haben sie aber nicht viel Geschenke gekauft. Oder jetzt haben sie noch immer keine Kinder, aber auch schräg, oder? Oder wollen die nicht heiraten, oder was ist da eigentlich? Nein, aber all diese klassischen Vorurteile werden dann wumm rein in dieses projiziert. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Drucksituation. Und ich glaube, das ist auch schwieriger als dieses innerste Familie-Weihnachten, weil man dann doch eher, wenn man schon Weihnachten miteinander feiert, eher Kontakt hat miteinander und sich besser kennt.
Also bei mir ist genau umgekehrt. Zum Beispiel jetzt gewesen. Ja, 3 Jahre lang ist das jetzt so, dass wir Weihnachten immer das, was ich vorher gesagt habe, es gilt Entscheidungen zu treffen. Mhm. Entweder ich nehme einen kleinen Kreis und feiere entspannt. Mhm. Und irgendwann vor 3 Jahren ist mein Cousin auf die grandiose Idee gekommen und hat gesagt, er hat so einen Partykeller. Also Partykeller, er nennt es The Private Basement. Ja? Okay. Und das ist in Wien, also unter seinem Haus, hat er einen Keller hergerichtet, ganz toll hergerichtet, super. Und hat sich gedacht, es wäre doch schön, wir sehen uns eh so selten im Jahr. Er ladet jetzt wirklich seine Familie, die seiner Frau und die ganze Verwandtschaft in diesen Keller ein. Das war super mutig. Meine Eltern haben wirklich unglaublich lange überlegt, was dabei rauskommen kann, weil die wollten ja mit ihrem Sohn zusammen und klein und so weiter. Und ich habe gesagt, du, was kann uns Besseres passieren, außer dass wir in diesem kleinen Kreis dann essen, wir, dann gehen wir wieder auseinander. Weihnachten soll auch dazu da sein, dass wir uns alle super gut unterhalten. Mhm. Ja? Und haben wir gedacht, okay, wir wagen es quasi. Und dann waren in diesem Keller, ich schätze jetzt um die 40, 50 Leute von der ganzen Familie. Es hat sich bewährt, wir machen es jetzt das 3. Jahr und es ist alles. Es ist Humor, es ist Besinnlichkeit, es ist natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit, wo so ein paar angetrunken dort sitzen. Und das die das aber dann vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, ja, und ja, die dann noch eine gewisse Leichtigkeit reinbringen. Und wir hatten das, die ganze Fülle, das ganze Spektrum war da, von Besinnlichkeit, eben von einer Gaudi, die man haben kann miteinander. Und da war, ich glaube, wenn das so locker ist und einer sagt, kommt's alle zusammen, es war weder Neid, Missgunst, noch sonst irgendwas. Jeder hat mit dem Engel-Bengel gespielt, jeder hat irgend natürlich, der Alascha ist ein Karl, wenn dann lauter Klumpert quasi verteilt wird. Ja. Aber das ist eben das Lustige. Also diese teuren Geschenke, irgendwas, wir schenken uns sowas gar nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, alles echt eine Entscheidungsfrage, wie legt man es an?
Aber in der Konstellation, die du sagst, sind ja alle dazu gekommen und sagen, ja, nette Idee, mache ich freiwillig, okay.
Genau.
Ja.
Genau.
Das Problem ist, wenn du das praktisch als Familie aufgezwungen bekommst.
Ja, wie beim Film Das Fest, oder? So ein bisschen, wo alle zusammenkommen, dann platzt irgendeine Bombe und jeder weiß nicht. Und das ist halt ein schönes Ereignis.
Weil man macht es ja vor Weihnachten, dass man mit der Familie trifft. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja.
Wenn es so ein theoretisches Aufgezwungensein ist. Es war bei uns immer so, es war die letzten Jahre, bis mein Großvater gestorben ist, dass wir in England waren. Und damit nimmst du dich sowieso raus aus der Debatte. Weil wir sind nach England gefahren, weil mein Großvater sonst allein gewesen wäre. Und es war auch immer schön, weil, ich meine, das ist halt, das muss ich sagen, es ist in Großbritannien ein bisschen anders als bei uns. Kann auch für manche challenging sein, dass am 25. und 26. Dezember fährt kein Öffi, es fährt kein Bus, es fährt keine U-Bahn, es fährt nichts.
Mhm.
Damit, wenn du nicht irgendwo bist, wo du ein Auto hast oder zu Fuß jetzt irgendwie fliegen kannst, bist du benannt. Und das weißt du aber vorher. Und es hat auch kein Pub offen, kein Kino und gar nichts. Wir haben es jedes Jahr probiert.
Oh Gott.
Es hat wirklich nichts offen. Aber was das Schöne daran ist, es zwingt dich zu einer gewissen Ruhe.
Ob Zwang jetzt super ist, ist halt die Frage therapeutisch.
Aber
man kann sich ja darauf einstellen.
Du weißt ja, dass es kommt.
Also.
Und du musst auch nicht dann irgendwie ums Lagerfeuer rumsitzen und sagen, so, wir verbringen jetzt 2 Tage miteinander, raus mit die Wahrheiten. Sondern, ich meine, das kann sich schon jeder seine Zeit nehmen, aber es war schon immer schön, sich die Zeit zu nehmen und sagen, okay, ich weiß jetzt, die nächsten 2 Tage bin ich jetzt mehrheitlich am Lesen und Essen.
Also ich erinnere mich noch, ich bin in einem relativ großen Haushalt aufgewachsen, da waren eben Onkel, Tanten, Omas, Opas, alles drinnen, so ein Haus, das der Opa damals einmal gekauft hat, und die ganze Familie wie in einer so Art Familienkommune quasi drinnen gewesen. Und Weihnachten war immer der pure Stress. Ja? Jeder in dem Haus, das waren vier Parteien hat einen Christbaum gehabt, jeder hat ihn herzeigen müssen und jeder wollte Geschenke verteilen. Ja, jetzt hat es begonnen irgendwie so um 16.30 Uhr und bis um 22 Uhr war es beschäftigt, alle abzugrasen, ja, und dazu geheißen, schnell, 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 die Oma wart schon und so weiter. Du warst voll gefressen, keiner hat sich mehr rühren können. Ja, und das kann auch nicht, dass sie, es war halt noch, da war ein Kind, es war lustig, man hat viel Geschenke bekommen, aber heute denke ich mir, das Einzige, was zählen sollte, ist das, was du vorher gesagt hast, sich Gedanken nehmen für eine super schön miteinander verbrachte Zeit einfach. Da merke ich, daran krankt. Ja? Und selbst Zeit nehmen sollte auch eine Qualität haben, wieder lernen zuzuhören, nicht nur zu blödeln und nicht nur zu schwafeln, sondern vielleicht auch Danke zu sagen für manche Sachen. Das tun auch die wenigsten. Wenn sie eine Mutter wirklich schon den ganzen Tag kocht und so weiter und es muss perfekt sein, ihr wirklich zu sagen, du, wir schätzen das sehr und wir, es ist schön, dass du da bist und wir lieben dich genauso. Dafür
schenken wir dann eine neue Küchenmaschine zu weiter.
Na, das würde ich vermeiden.
Das war jetzt ein Scherz.
Aber kommt das nicht auch mit der Zeit, weil ich, also wie ich noch kleiner war, dann war das auch immer super stressig und die Kinder sind dann irgendwann am 24. zur Generalprobe vom Krippenspiel abgeschoben worden, damit halt schön hergerichtet werden kann. Und zuerst war Krippenspiel, dann war Weihnachten und dann war Christmette und das war so zack, zack, zack. Dann am 25. gleich ab nach Kärnten zu den Großeltern und das war halt immer vollkommen durchgetaktet. Bis in die Sekunde ist das durchgedacht worden, was natürlich nie funktioniert hat und dementsprechend dann auch immer sehr schön und besinnlich war. Aber das ist halt jetzt anders, weil jetzt ist nicht mehr der Druck da, wir müssen für die Kinder irgendwie ein schönes Weihnachten, die Kinder müssen das beste Christkind überhaupt bekommen. Aber wenn wir jetzt älter sind, wir glauben alle nicht mehr ans Christkind. Wir haben es jetzt auch eingeführt, dass wir Engel-Bengel innerhalb der Familie spielen, also dass jeder kann jedem was schenken, aber es gibt halt ein Limit, auch was das Geld betrifft, weil das dann auch irgendwann komplett ausgeartet ist und es ist sehr viel netter, weil es eben nicht mehr dieses Hinterherhetzen von Terminen ist, sondern dieses, ja, und dann fangen wir circa da an und irgendwann gibt es dann ein Essen. Und dann
aber das ist entspannt, oder?
Ja, eben, das ist dann viel entspannt, aber das machst du halt nicht, wenn du kleine Kinder hast.
Das machst du sicher nicht, nein. Aber was macht man, wenn man kleine Kinder hat und jetzt auch nicht sagt, okay, du sagst, man glaubt nicht mehr ans Christkind, wie viele von uns glauben an den Gottbegriff, den es noch gibt, ja. Über ganz Weihnachten könnte auch ein Begriff stehen, nämlich Desillusionierung. Also das ist jetzt zwar ein bisschen hart formuliert, logischerweise, aber man nimmt sich ja eigentlich von Weihnachten nur mehr das Zusammensein raus und dieser Begriff Weihnachten ist ja komplett entbunden vom ursprünglichen Gedanken, nämlich von einer gewissen Feier, die man da begangen hat. Wer von den Feiernden denkt denn wirklich an dieses Ereignis? Ja? Und ich denke mir schon, dass das eine gewisse Desillusionierung ist, wo man sich echt fragen muss. Also ich kann jedem raten, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann nimm dich lieber raus und mach es anders. Als dass du sagst Zwang, ja, ist es wahrscheinlich auch tatsächlich, als dass ich mich diesem Zwang hingebe und dann irgendwie überhaupt nichts damit verbinde. Also sowas mache ich nicht mehr. Und das rate ich auch meinen Klienten. Und die fahren weit besser damit, zu sagen, okay, mir ist es lieber. Die sagen dann, ich bin über Weihnachten, weiß ich nicht, da habe ich meine schönsten Urlaube und fliege in den Süden. Kann man genauso machen. Mhm. Ist wahrscheinlich wesentlich entspannter, als sich dem hinzugeben und nichts dabei zu empfinden.
Ich mache jetzt bitte den kurzen, starken Bruch hinter dem Thema, aber ich finde, es passt gerade so gut. Ich finde es ja bei Hochzeiten auch. Es ist viel was Ähnliches. Ich finde es schön, wenn Leute sich sehr, sehr freuen auf das Ereignis und sagen, okay, ich sehe es nur problematisch, wenn Leute heiraten und dann somit beschäftigt sind, alle anderen zu beschäftigen, als das Ereignis für sich zu genießen. Und ich denke mal, also ich bin jetzt nicht so ein Heiratsfan, aber, aber ich denke mal, also ich würde das Geld nehmen und irgendwo auf Urlaub hinfahren und sagen, wer mitkommen mag,
voll.
Bitteschön, ja. Aber das ist bei Weihnachten auch so. Nämlich dieses Genießen, dieses, jetzt hat man einmal drei Feiertage hintereinander, hat irgendwie eine doch ruhigere Zeit, weil jetzt von der Arbeit her auch davor der Stress war. Dieses Genießen dessen, dass es alles ein bisschen runtergefahren ist und dass man auch Zeit miteinander verbringen kann, sollte eigentlich im Vordergrund stehen. Im Gegensatz zu es allen anderen recht zu machen.
Das ist genau die Frage, die ich stelle. Das ist diese philosophische Glaubensfrage ein bisschen. Es sind die bunten Lichter, es ist die Ruhe, es ist die Besinnlichkeit, es ist der Duft vom Gepäck, es ist das gute Essen und so weiter. Ist es nicht weit mehr das für 90% der Menschen als wie das Ereignis selbst?
Ich glaube schon, ja.
Ist es dann Weihnachten oder ist es nur die Zäsur da?
Ich glaube halt, also ich persönlich glaube, dass wir das halt sehr gut annehmen, weil es halt zu einem guten Zeitpunkt ist, es im Winter, es passt halt irgendwie gut.
Genau, glaube ich auch. Ja.
Deswegen finde ich es auch schöner, eigentlich von Feiertagen zu sprechen, als von Weihnachten.
Aber wenn ich das entkopple, ja, von dem christlichen Weihnachtsmythos zum Beispiel, ja, dann brauche ich mir eigentlich keinen Stress mehr machen.
Naja, dann hast du sie einfach nur anders benannt.
Vielleicht ist das die Lösung.
Wir nennen es einfach nicht mehr Weihnachten, wir nennen es
Besinnlichkeitsfest.
Besinnlichkeitsfest.
Obe vom Gas.
Ja, ja, bei Hochzeiten ist das ähnlich, das stimmt. Was ist übrigens das Schlimmste an Hochzeiten? Tischkärtchen. Wo jemand sitzt, wo sie dann sitzen, nehmen wir
mal. Den man nicht mag.
Das ist furchtbar.
Also bei Hochzeiten finde ich einfach dieses, ich meine, ich weiß nicht auf so vielen Hochzeiten, aber ich war trotzdem bei Freunden von mir und ich habe das so wahnsinnig schlimm. Man hat gesehen, dass die das genießen, jetzt verheiratet zu sein und irgendwie sich freuen miteinander, aber sie hatten keine Sekunde Zeit, es irgendwie miteinander zu erleben.
Ja.
Weil dann waren, jeder will sein Geschenk extra hergeben und jeder will irgendwie die große Emotion sehen und das war total traurig gefunden. Ich dachte, gönnst denen doch, ist doch viel schöner, die zu beobachten, wie glücklich sie sind miteinander, als mich das einzumischen.
Total.
Und das finde ich ein bisschen ähnlich in dem Fall. Mhm. Was ich ein total spannendes Thema bei Weihnachten finde, und du hast es vorher kurz angesprochen, jetzt gibt es Kinder, die werden erwachsen, dann kommen neue Partner dazu, dann kommen die Schwiegereltern dazu.
Ja. Und die Logistik.
Aber die Logistik von, man hat 3 Tage, mehr oder weniger, zum Weihnachten feiern. Wer kommt wann dran? Wie wichtig ist jemand, dass er schon am 24. drankommt? Wie unwichtig ist jemand, dass er erst am 26. drankommt? Mhm. Wie macht man das? Und wie viel Stress ist dieses Gezerre?
Mhm. Enorm.
Enorm, ja.
Das ist das, was ich immer gehasst habe. Deswegen habe ich früher Weihnachten nie mögen, weil es eben wirklich immer dieses Herumgezerre war mit da sind wir dann und da sind wir dann und da sind wir dann. Und
letztes Jahr waren wir schon am 25. da, deswegen müssen wir heuer...
Ja, genau.
Heuer
und dann immer abwechselnd, einmal da, einmal...
Nein, es ist auch, glaube ich, immer so ein Tag, wo man sich halt den Fragen von sehr vielen Verwandten stellen muss.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Weil stell dir vor, du hast eine Partnerin und nimmst die mal mit und das nächste Weihnachten ist sie dann nicht mehr dabei. Und die war aber so lieb. Na, und ich hab gesagt, und das hörst du dann 25 Mal natürlich, geballte Ladung. Ne?
Mhm. Und was ist denn da passiert?
Naja, das Fest der Liebe ist entglitten. Aber das ist schwierig, ja. Es kommen halt viele Fragen, es kommen viele Erwartungshaltungen dazu und viele Bedürftigkeiten natürlich auch.
Ja, aber meine Frage ging eher dahin, wie sagt man das jetzt Familienangehörigen? Und das ist jetzt nicht meine persönliche Geschichte, weil ich fahre nach Zypern 5 Tage, ist das ja wurscht. Mit meiner Familie. Aber wie macht man das so sagen?
Wie erklärt erstens, man diplomatisch, wie
man sich das vorstellt? Weil ich frage mich auch, wann ist der Punkt im Erwachsenenleben, dass man sagt, ich feiere den 24. mein Weihnachten und nicht das mit meinen Eltern. Mhm. Also ich glaube, dieses Erklären, wie ich jetzt feiern will, wie geht man damit um, wie tut man das?
Das ist eine berechtigte Frage, die ich da nicht beantworten kann. Okay. Ich glaube, es ist eine Frage der Haltung, ganz einfach, ja.
Okay.
Und der inneren Überzeugung. Und ich denke mir, dann kann ich schon gut argumentieren. Also ich muss bei meinem Gefühl bleiben, ich muss ja nicht jedes Mal voll in die Emotion gehen bei so einem Thema. Mhm. Ja? Dass ich ganz, die meisten machen es halt da, na du und dieses Mal nicht oder so irgendwas, das ist nicht sehr diplomatisch natürlich und da kränkt man natürlich auch Leute. Ja? Mhm. Aber wenn ihr sagt, du, ich habe mir dieses Mal überlegt und seid mir nicht böse und wir sehen uns sowieso halt nicht an diesem Zeitpunkt, ich glaube, dann kann man das auch akzeptieren, das kann auch eine Mama akzeptieren, dass man einmal zu Weihnachten nicht da ist. Man kann nur dann hoffen, dass mein Papa klappt und dass die eine Ruhe, ein schönes Weihnachten haben. Das auf alle Fälle. Aber ich denke mal, wenn man das gut erklärt und eine innere Überzeugung hat und eine Haltung und das auch gut kommuniziert, dann ist es. Und die anderen Sachen, wo du gesagt hast, wer ist wichtiger oder wer ist unwichtiger, dass man zu dem erst später fährt, wird sowas jemals kommuniziert. Also ich habe sowas noch nie gehört, dass jemand sagt, okay, wir kommen zu dir erst am 26., dass man am 24. zu Hause feiert. Ist den meisten klar, ja. Und dass man am nächsten Tag dann zur Oma fährt, ich weiß nicht, also bei uns war es immer so.
Das ist auch immer so, ja, aber...
Dass man dann, du sagst ja der Oma nicht, sorry, du bist weniger wert und deshalb kommen wir erst am Stefanitag zu dir.
Nein, umgekehrt, das ist Verwandte, also bei uns war es auch nicht so, weil halt ein Teil meiner Verwandtschaft immer in England war, das war kein Thema.
Ja? Naja, aber schon, aber du machst da gerade einen Fehler, du kümmerst dich tatsächlich zu sehr um die Befindlichkeiten von anderen, deren Gefühle du nicht steuern kannst.
Ja, das mache ich immer, ja. Das ist nicht so eine große...
Und da denke ich mal, was schwebt da als Hauptvokabel über dem Ganzen drüber? Schuld. Irgendwie, ja. Und dass man dann echt sagt, boah, kann ich dir das antun und so weiter. Und wenn ich aber dann dort bin, einen Tag später und bin mit Herz dort, dann relativieren sich solche Sachen auch innerhalb von 10 Minuten, weil die Oma auch merkt, hallo, denen geht's gut, die sind gern da und es ist keine Qual. Nur die Frage ist auch, wenn ich das nicht will, dann mach es nicht. Innerhalb von Sekunden sind wir alle fähig, ein Gefühl zu orten. Und zu sagen, man spürt das, ja, was da im Raum ist. Und ich habe mir das so angewöhnt tatsächlich, dass ich sage, alles dort, mit dem ich Zeit verbringe, oder dann mache ich das tatsächlich und ich stelle mich auch im Vorfeld darauf ein. Ja. Ich bin jetzt ein paar Stunden bei der Oma und dann frage ich sie auch, wie es ihr geht und was so ihre Bedürfnisse sind und so. Und das geht doch, wir haben doch alle die Zeit. Wir nehmen sie uns halt einfach nicht, ja. Weil wir halt viel zu viel rundherum abgelenkt sind und eigentlich mit dem Kopf schon wieder ganz woanders sind. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem.
Muss man zu Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit vielleicht egoistischer sein als sonst?
Muss man egoistischer sein? Nein, man muss mehr bei sich sein. Ist das egoistisch?
Weiß ich nicht.
Nein, glaube ich gar nicht. Egoistischer ist ja meistens mit einem negativen Begriff verbunden. Ich denke mal, wenn ich bei mir bin, dann kann ich auch ganz klar kommunizieren. Das ist meine Maxime, die ich da habe.
Ich glaube, zu Weihnachten ist es dieses... Jeder versucht, alles richtig zu machen für andere.
Ja, aber die Frage ist, wie weit bin ich schon mit meiner Persönlichkeitsbildung und Entwicklung? Ja? Also, wenn ich nichts erwarte, werde ich nicht enttäuscht. Und ich erwarte zu Weihnachten nichts. Ich erwarte mir höchstens eine schöne Zeit, ein gutes Essen und gute Gespräche. Ja? Ich meine, das ist eh schon viel.
Wollte ich gerade sagen, es ist gar nicht nichts.
Ist nicht nichts, aber es ist nichts Materielles, es ist nichts, mit dem man mich in irgendeiner Art und Weise ködern kann oder belohnen kann oder sowas, sondern ich mache das gerne, ich gehe dann dorthin. Es ist auch wesentlich entspannter, wenn man eben nicht nur zum Beispiel Mutter-Vater-Kind-Beziehung, gibt es viele, ja, die haben ein Kind. Und dann sitzen diese drei zusammen, die auch an jedem dritten Sonntag, wenn die Mama mal zum Essen einlädt, zusammensitzen. Wesentlich bereichernder war es für mich zum Beispiel und auch für meine Eltern jetzt, die dann, klar, habe ich die Partnerin auch mitgehabt oft und so weiter, natürlich, keine Frage, aber jetzt ist es wirklich entspannt geworden, indem viel mehr Leute da sind, indem man sich mit viel mehr Leuten austauschen kann, natürlich.
Es ist besonderer, einfach,
Ja, es ist breiter geworden einfach. Und es ist umso beglückender, und das habe ich bei mir bemerkt, ist, wenn man ZB, dieses Ritual, es ist dann Bescherung, ja, im klassischen Sinne, und dann wird halt Stille Nacht aufgedreht und man leiert das halt runter und das glitzert und so weiter. Natürlich, wenn ich jetzt bei meinem Cousin bin, da sind 20 Kinder, schau mal in diese Augen von 20 Kindern, schau in die Augen von den Älteren, die dort sind, die noch ganz was anderes mit Weihnachten, und es wird ganz breit und das ist plötzlich Wärme und Idylle. Da merke ich, da habe ich mich plötzlich aufgehoben gefühlt, obwohl das nicht die Kernfamilie ist. Ja. Und ich denke mal, je breiter und je mehr Leute man da in sein Leben lässt, desto bunter und so schöner kann Weihnachten sein und werden.
Aber das ist ja quasi dann das eine Extrembeispiel. Wenn man dann auf die andere Seite schaut, dann gibt es natürlich auch die Familien oder die Situationen, wo man dann einfach alleine ist zu Weihnachten, weil eben die Priorität, will ich jetzt nicht sagen, aber weil die Kinder dann doch bei der Mutter Weihnachten feiern oder bei den Partner und dem Kind Weihnachten feiern und man einfach am 24. alleine zu Hause vom Baum sitzt und darauf wartet, dass jetzt der 25. ist, weil dann die Familie kommt. Das ist ja dann das andere Extrem.
Das ist das andere Extrem.
Und das ist ein sehr trauriges Extrem. Eben. Ja, aber das gibt es, glaube ich, zur Genüge.
Ja, aber warum ist es eigentlich ein trauriges Extrem, wenn wir sagen...
Es muss kein trauriges sein.
Das Fest der Besinnlichkeit setze ich mir persönlich. Und ob ich es jetzt am 24. feiere oder am 26., weil ich dann die Kinder habe oder was auch immer. Sollte eigentlich wurscht sein.
Sollte, aber ist es nicht, weil es ist trotzdem der 24. ist Weihnachten und der 24. ist dort, wo alle Weihnachten feiern, wo du dann aus dem Fenster schaust und siehst in jedem Fenster irgendwie den Christbaum leuchten, mit den Leuten um und um sitzen und du schaust dich bei dir in der Wohnung um, da ist hell beleuchtet und es ist nichts, außer dass vielleicht der Fernseher rennt, weil halt niemand da ist sonst.
Meine Co-Therapeutin hat das beantwortet. Nein, wir sind alle soziale Wesen, glaube ich, oder? Und meistens hat es einen Grund, warum man alleine ist. Entweder ist wer gestorben oder, wie gesagt, eine Scheidung ist da oder was auch immer. Und ich rate da eben nicht zur Verdrängung von dem, aber ich denke mir schon, Ablenkung tut da gut. Und ich rate den Klienten, die dann fragen, um Gottes Willen, das ist so furchtbar und so weiter, sich sehr wohl eine Community zu suchen, wo man dann sagt, okay, man ist nicht ganz allein, weil das kann wirklich schmerzhaft sein. Also ich glaube, das, was du sagst, dass wir uns so nach innen wenden können und so eine innere Besinnlichkeit alleine vom Baum auszuhalten, während überall andere quasi man in den Arm genommen und beschenkt wird. Also das machst man mal vor. Also dann bist du wirklich schon...
Ich habe das jetzt nicht ganz auf mich bezogen.
Nein, ich weiß schon, was du gemeint hast.
Nein, gar nicht. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der das so macht. Weil hat Scheidung hinter sich, die Kinder sind bei der Mutter zu Weihnachten am 24. Am 25. hat die Oma Geburtstag, also er hat die Kinder am 26. Und er sagt, er ist großer Weihnachtsfan, ist der erste Mensch, den ich kenne, der einen Christbaum stehen hat. Aber er sagt, mein Weihnachten beginnt am 26. Deswegen ist es für mich okay.
Mhm.
Ja, aber da muss man auch einmal hinkommen.
Ja,
das meine ich.
Glaube ich auch, ja. Dass es schwierig ist.
Also wenn das alles gut abgeschlossen ist und so integriert ist, dass er wirklich sagen kann, ich habe meinen Weg gefunden. Ich glaube, dann geht das sehr wohl. Ich kann aber alles irgendwie relativieren für mich und es mir schön machen. Die Frage ist, empfinde ich es dann wirklich im Herzen auch so? Und ich glaube, da ist eine große Schere, die da auseinandergeht. Und beim dritten Nachfragen, auch in einer psychotherapeutischen Praxis, ist es dann so, dass mir bei den ersten zwei Fragen sehr wohl versichert wird, dass das alles so ist. Ja? Und bei der dritten Frage merke ich schon, wie die kleine Träne runterkullert. Mhm. Und wir sind halt eben soziale Wesen und ich glaube, das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Nein. Man kann sich schönreden und man muss es vielleicht gar nicht schönreden, ich kann es mir auch für mich zurechtlegen und ich kann mich auch damit abfinden, aber ob es sich so stimmig anfühlt, das wage ich schwer zu bezweifeln. Also ich glaube, könnte es selber nicht. Also das wäre ganz, ganz schwer.
In dem Fall, also bei meiner Familie ist es so, wenn wir in Österreich sind, was wir jetzt nicht so viel sehen, haben wir Weihnachten immer am 24. Früh gefeiert. Das heißt, das ist auch für mich mein Weihnachtsding und dann essen wir vielleicht noch zu Mittag oder so, aber am Abend habe ich dann eigentlich nichts mehr vor, weil das ist halt dann für uns schon vorbei. Und also ich habe dem Bekannten uns auch ein Jahr angeboten, wie ich da war, ob er nicht kommen mag, weil ich bin auch da und das ist überhaupt kein Problem. Und er hat gesagt, nein, das ist für mich okay, das ist halt so für mich jetzt und das ist okay. Und das genieße ich auch so irgendwie, dass das so ist, wie es ist. Das glaube ich schon, dass man sich das auch wahrscheinlich irgendwann so einrichtet.
Ja, wie es für jeden passt, es ist höchst individuell verschieden. Ich habe es zum Beispiel geliebt, immer den Weihnachten mit meinen Eltern eben zu verbringen, keine Frage, aber ich habe es nachher genauso geliebt, irgendwann zu fahren und zu sagen, und ich hoffe, unser Lieblingslokal hat noch offen, feier mit meinen Freunden genauso Weihnachten am Abend bei guter Musik und so. Warum unterscheidet sich dieser Tag so gravierend? Für mich war das nie so ein Tag, der mit gewissen Verpflichtungen verbunden war. Im Gegenteil, das war für mich echt ein Tag wie jeder andere oft. Dazwischen war noch diese Besinnlichkeit, die habe ich genossen, aber ich will auch meinen Rhythmus, so wie ich ihn gewohnt bin, weiterleben. Mhm. Ich finde das auch total legitim,
ehrlich gesagt. Das ist total witzig, dass man Silvester eigentlich nicht mit der Familie verbringt.
Weil ich hasse Silvester.
Ich hasse Silvester auch so viel. Aber eigentlich jetzt, wenn man sich genau darüber nachdenkt, ja, ist es ja der viel signifikantere Tag. Es ist der Jahreswechsel, es ist irgendwas Alte geht zu Ende, das Neue beginnt. Ja.
Das heißt aber nicht Silvester der Liebe, es heißt das Fest der Liebe und das ist weiter.
Ja, aber rein von der Theorie müsste eigentlich Silvester das größere Familienfest sein.
Warum? Weil man mit der ganzen Familie ein neues Jahr startet?
Nein, aber von der, dass der 24. ein relativ freigewähltes Datum ist, sind wir uns, glaube ich, einig.
Ich glaube schon.
Ich glaube jetzt nicht so an die und so. Also wir können gerne über die christliche Mythologie sprechen, aber ja. Also ich glaube, es ist ein relativ freigewähltes Datum, warum auch immer. Und wenn ich jetzt die Woche anschaue, vom 24. bis 31., ist der 31. das viel eigentlich, das muss sich tatsächlich etwas ändern, nämlich das Jahr. Also eigentlich müsste das größere Familienfest sein.
Da müssen wir drüber nachdenken.
Da habe ich mir noch nie so überlegt.
Habe ich ja die Sache jetzt überholt.
Ja, total. Nicht fassbar.
Ja. Okay.
Aber es ist so spannend. Ich mag nochmal das eine, was du gesagt hast.
Ja.
Ich bleibe da jedes Mal hängen. Ja.
Oh Gott.
Nein, es ist ja spannend. Das ist ja genau diese Diskussion, die ich da eben verfolge, wo eben diese Schere auseinandergeht. Du sagst, freigewähltes Datum und wir können uns gern über den Glauben unterhalten und über diese christliche... Was ist denn Weihnachten?
Ein heidnisches Fest.
Ja, aber das ist doch irgendwie... Du sagst selber, ich bin so ein Weihnachtsfan und ich freue mich und ich mache mir schon das ganze Jahr Gedanken und so weiter. Aber du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du total meinst, aber da bin ich bei dir, ich meine, wir sind mit der Tradition des Weihnachten aufgewachsen, der christlichen Tradition. Tatsächlich könnten wir auch sagen, es ist der 5. Mai, wenn wir wollen. Ja?
Zum Beispiel, ja.
Wie auch immer. Aber wir sind halt in dieser Tradition aufgewachsen und es passt halt auch sehr gut zu dem Winterding.
Aber was ist Weihnachten? Ein Fest der Zusammenkunft zum Beispiel? Kann man das so bezeichnen? Oder ein Fest der Idylle? Oder was bleibt dann? Was ist der Kern von Weihnachten?
Also für mich finde ich, Besinnlichkeit trifft schon ganz gut.
Innehalten,
ja.
Nachschau halten.
Auch einmal auch einfach die Menschen, die man im Leben hat und die man schätzt im Leben, auch das irgendwie anzuerkennen und ihnen zu zeigen.
Mhm. Ja, darauf können wir uns gerne einigen. Ja.
Gehe ich d'accord.
Und ich glaube, deswegen bin ich aber auch so ein Weihnachtsfan, weil sich die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit sehr fokussiert auf auch miteinander Zeit verbringen.
Mhm.
Das finde ich eigentlich sehr schön. Weil man das auch viel zu wenig tut, sehr bewusst.
Punschstandeln im Mai sind ja nicht so cool.
Ja, das, also Punsch ist ja heiß und im Mai ist schon warm. Und
ja, mach mal halt,
was denkst du dir eigentlich dabei?
Mach mal Sangria. Da muss man kreativ sein.
Weihnachts-Sangria.
Ja, ich meine, ich war einmal...
Mit Zimt.
Ja, ich war einmal in... haben wir Weihnachten gefeiert in England und ich bin am 25. am Abend geflogen nach Dubai, Freundinbesuchung, über Silvester. Jetzt ist Dubai jetzt nicht das allerchristlichste Land dieser Welt, aber Weihnachten feiern wir trotzdem. Also das ist ja auch witzig dann. Es ist sehr amerikanisiert mit sehr Bling und Ding und groß und so. Aber es gab dann schon die Christmas Dinners und was auch immer. Und ist halt schon total schräg, wenn es warm ist.
Das glaube ich, ja.
Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen.
Und das wird geduldet? Tatsächlich? Ja. Oh, das ist auch spannend, ja. Weil bei vielen Sachen sind so rigoros, aber das ist...
Das ist ja das, also auch das, die türkische Familie in Österreich haben es ja adoptiert, das Fest.
Ja.
Was ich auch gut finde. Ich meine, was ich auch gut finde in Form von, dass man sagt, okay, ich das ist eine Tradition, die finde ich gut, das mache ich jetzt. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, Bayram zu feiern. Also bin ich jetzt da nicht so schwierig beim Feiern.
Da sind wir aber wieder bei der Definition, es ist kein christliches Fest, sondern es ist einfach ein Fest der Familie oder der Zusammenkunft. Nicht wie ist auch das?
Sollen wir darüber reden?
Ja, wirklich nicht.
Weihnachten für mich hat er auch einen Wintersinn deswegen, weil es früher dunkel wird, irgendwie man sich sowieso mehr versucht, irgendwie drin aufzuhalten, wo es warm ist und dieses ganze Kerzending und so. Und das macht schon Sinn auch, finde ich.
Total. Das auf alle Fälle.
Zum Beispiel nie,
Stimmung.
Ja. Ich kann mir nie vorstellen, irgendwie Weihnachten wo zu feiern, wo es warm ist. Das geht mir nicht ein. Wobei es durchaus zu meiner eigenen Weihnachtstradition gehört. Am 23. ist das meistens, da spielt es O Palmenbaum und das ist der beste Weihnachtsfilm der Welt.
Man kann sich es vielleicht dann vorstellen, wenn man das Fest tatsächlich aus dem Ursprungsgedanken heraus feiert.
Ja, dort war es schon warm wahrscheinlich.
Ja, ich habe es auch geglaubt, dass es irgendwie komisch ist, aber es ist eigentlich gar nicht so komisch.
Nee.
Es ist, sobald, ich meine, ich weiß, das zweite Jahr in Zypern, ist auch wärmer als bei uns, und es ist mit Strand und so schon gesagt, aber, ja, aber es ist, interessanterweise kommt bei mir dann auch Weihnachtsstimmung auf, wenn ich in einen schön dekorierten Raum reingehe.
Das wollte ich gerade sagen, man feiert ja meistens dann nicht draußen, sondern sehr wohl drinnen, und dann wird wahrscheinlich schon unsere westliche Tradition wieder mitgenommen, und das macht bling bling, und es ist einfach schön. Ja. Vielleicht ist es das, was man einfach gewohnt ist, was man schön findet dann auch. Ja. Und man macht sich auch an einem warmen Ort dann so, wie man es gewohnt ist, bis auf die Temperatur.
Aber was auch zu Weihnachten gehört, und was jetzt gerade dazu gepasst hat, mein was ja Weihnachten auch ist, ist die Zeit der Weihnachtsfeier.
Ja.
Jetzt rede ich eher im Berufsumfeld, was ja meistens ausartet mit viel Saufen und Dummheiten, die Menschen tun. Ich bin mir nicht ganz, ich meine, wir haben eine ganz kleine Firma, bei uns ist das halt ganz anders, also wir gehen halt essen und was. Aber ich frage mich halt, wie man sich da richtig verhält auf Weihnachtsfeiern und wie man nicht geht, dass da Dummheiten passieren.
Na, probier mal eine Antwort zu finden.
Ich war noch nie auf einer Weihnachtsfeier, auf einer Firmenweihnachtsfeier. Deswegen keine Ahnung. Ich kenne Weihnachtsfeiern original aus Filmen und deswegen reizt es mich auch nicht wirklich, zu einer echten zu gehen. Ich war bis jetzt, ich meine, ich war schon immer irgendwo angestellt, wo, auch zu Weihnachten. Aber es hat sich irgendwie nie ergeben, dass ich zur Weihnachtsfeier gegangen bin oder dass es eine gegeben hat. Aber zum Beispiel auch bei so Klassentreffen, die man davor hat. Oder wo man dann halt doch was trinken geht und dann trinkst du ein bisschen mehr. Und ich denke mal, wie soll man sich zu Weihnachtsfeiern verhalten? Naja, wie ein Mensch. Also benimmst dich halt und es ist vielleicht nicht die beste aller Varianten, sich so niederzuschütten, dass es der Chef mitkriegt.
Also ich finde ein gutes Beispiel ist aus dem Film Love Actually. Der ultimative Weihnachtsfilm.
Ja.
Muss man sich anschauen.
Hast du gesehen?
Nein.
Was?
Nein,
was?
Ich kenne ihn.
Tatsächlich Liebe?
Nein.
Ja.
Oh Gott, dieser Gast.
Also es ist der ultimative Weihnachtsfilm, finde ich witzig und auch ein bisschen traurig, aber gut gemacht. Da ist eine Weihnachtsfeier und eine der Mitarbeiterinnen fängt halt mit einem Typen was an, weil sie halt auch zu Weihnachten nicht allein sein will.
Mhm.
Ist halt auch nicht die schlauste aller Varianten.
Naja,
komm. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht nur auf Weihnachtsfeiern reduziert.
Ich meine, wenn man jetzt wieder...
Weil das Fest, dieses der Einsamkeit entgehen zu Weihnachten...
Ja, eben, das reduziert sich nicht nur auf Weihnachtsfeiern, das meine ich. Also... Du findest halt schneller mal wen vor Weihnachten, damit ja also, nicht Weihnachten und Silvester alleine bist und danach.
Okay,
so schön. Aber ganz ehrlich, um diese Weihnachtsfeiern, wenn der Gedanke ist, die Zeit da mit den Leuten, die einem am nächsten sind, zu verbringen und irgendwie die Zeit gemeinsam mit den Kollegen bist du sowieso das ganze Jahr irgendwo zugange, logischerweise, und arbeitest mit ihnen. Und ich denke mir, da ist ja der Ursprungsgedanke der Besinnlichkeit meistens zweitrangig. Da geht es halt darum, dass man das auch macht, finde ich. Mhm. Und ja, man merkt auch die Stimmung auf Weihnachtsfeiern, und ich war wirklich auf etlichen. Da, wo im Privaten der Druck steigt, da fällt er eigentlich bei betrieblichen Sachen ab. Mhm. Also da geht es dann eben nicht mehr um das Ursprüngliche, nämlich Leistung zu bringen in einer Firma, sondern ja, da ist Alkohol im Spiel, man lernt die Kollegen von einer neuen Seite kennen. Manche lernen Kolleginnen und Kollegen von einer ganz neuen Seite kennen, das stimmt. Ich finde das aber jetzt auch weder verwerflich noch irgendwie, finde ich es gut. Es ist halt, wie es ist, wir sind halt alle Menschen. Aber ich denke mal, es ist eigentlich pervertiert. Also es geht genau in die andere Richtung. Also es fällt da eher Druck ab und es wird enthempter agiert, ganz einfach. Aber ich kenne auch wahnsinnig schöne betriebliche Weihnachtsfeiern. Ich kenne welche, die sind komplett entartet. Auch das war okay. Ja, es war halt lustig und hat mit Weihnachten wenig zu tun gehabt. Aber ich kenne ganz viele Chefs, die sich auch Gedanken gemacht haben, was wird dort stattfinden, die selber Gedichte geschrieben haben, die halt wirklich geschaut haben, dass wirklich ein total festlicher Rahmen da ist und dass sich alle wohlfühlen. Und das habe ich dann durchaus super gefunden. Und da ist dann gar nicht darum gegangen, wer da wen anbaggert oder sonst was, oder dass man sich besinnungslos sauft, sondern die sind halt sehr strukturiert gewesen und die haben auch zu einem festgesetzten Zeitpunkt dann geendet und die Leute haben sich dann zerstreut und sind halt noch wo gemeinsam trinken hingegangen von mir aus. Mhm. Aber das muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal in der Art.
Muss nicht, aber ich meine, es gibt schon viele Weihnachtsfeiern, wo halt ordentlich
gebechert wird
und dann die Hemmungen eben nicht mehr so da sind.
Ja,
und man halt, wie du richtig sagst, am nächsten Tag auch wieder gemeinsam arbeiten muss.
Genau.
Das kann halt auch schwierig sein.
Und das ist schwierig meistens, ja. Diese Beziehungen halten dann ja meistens auch nicht so
lange. Die Silvesterbeziehungen.
Ja, quasi die da bis zu Silvester.
Das ist ja prinzipiell zur Weihnachtszeit, also gerade, wenn wir jetzt gerade beim Thema Alkohol sind, die ganzen Vorweihnachtsfeiern, Punschstände, Christkindlmärkte, daheim zusammensitzen, Kekse essen, Glühwein. Also man trinkt eigentlich also so 24 Tage durchgehend.
Also geht's um das?
Ja. Aber nicht nur das Trinken, sondern auch das Essen. Und wenn man schon prinzipiell Probleme mit diesem Thema hat, wird das ja noch verstärkt.
Das stimmt. Also viele bereuen die Weihnachtstage extrem. Weil das, was du dir dort anfutterst, das muss halt auch wieder runter teilweise. Mhm. Und es gibt echt Leute, die das so zum Exzess treiben, die in der Weihnachtszeit 5, 6 Kilo, 7 Kilo zunehmen. Ja, und auch die habe ich dann bei mir sitzen. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das nur dann das Essen ist, sondern ich glaube, wenn ich mich dort nicht unter Kontrolle habe, dann habe ich mich auch sonst im Jahr nicht wirklich unter Kontrolle. Oder ich habe mich so unter Kontrolle, ich muss mich quasi immer maßregeln. Und jetzt gibt es halt eine Zeit, da will ich das nicht und da lasse ich mich gehen und ich muss mir nicht das ganze Jahr kasteien. Und dann ist es aber wieder mit Schuld und Druck verbunden. Und ich denke mir, es kann nur ein Ziel geben, nämlich zu schauen, dass ich wirklich mit meiner Persönlichkeitsstruktur mich dahingehend entwickelt, dass ich eine gewisse Demut habe, eine gewisse innere Haltung, die mir sagt, okay, das ist gut für mein Leben, aber dazu muss ich auch reif sein. Und das sind eben viele nicht. Und das ist, glaube ich, die Hauptangelegenheit, sich zu sagen, das Fest der Maßregelung kann es genauso sein. Ich muss ja nicht unbedingt jedes Mal füllen. Also ich mache das zum Beispiel nicht. Ich halte meine Figur seit meinem 18. Lebensjahr und fresse mich auch zu Weihnachten, nicht besinnungslos, sondern ich will mich wohlfühlen und gut fühlen, ja, und muss da nichts in mich reinstopfen, um etwas zu kaschieren, was ich sonst nicht habe. Ob das allen so geht, weiß ich nicht. Aber für mich ist das eine Zeit, wo ich sage, ja, viel mit Leuten zusammen sein, aber ich muss weder mehr trinken noch mehr essen. Das ist bei mir noch nie der Fall gewesen.
Das passiert schon.
Passiert, ja.
Ich meine, ich fahre meistens mit dem Auto, ich trinke meistens keinen Alkohol. Und es ist dann schon auf Christkindlmarkt gehen und sagen, naja, ich trinke jetzt den 24. Kinderpunsch. Irgendwann kriegst du auch einen Druck von außen und sagen, okay, na, einen kannst du schon trinken und einer geht schon. So, nein, tue ich nicht beim Autofahren. Also ich tue es halt nicht für mich. Das ist schon auch ein Druck. Also ich würde zum Beispiel auf Weihnachtsfeiern auch keinen Alkohol trinken. Einfach nur, weil ich einfach unter Kontrolle haben will, weil ich weiß...
Aber bei einem gewissen Alter ist das wirklich noch ein Druck.
Ja.
Echt? Kann ich nicht sagen, nein?
Nein, es ist schon immer...
Auch bestimmt nein sagen und sagt, na du, für mich steht es fest, ich fahre mit dem Auto, da muss ich...
Nein, es ist immer ein Thema.
Okay.
Finde ich. Also in dem, was ich erlebe, es wird besser, aber es ist immer ein Thema, das Leute... Weil ich glaube, es ist den Spiegel vorhalten. Vielleicht, es ist es... Ja. Ich kann jetzt genauso lustig sein, Spaß haben, auch wenn ich keinen Alkohol trinke. Mhm. Und ich glaube, das ist der Spiegel der anderen Seite, zu sagen, naja, eigentlich...
Stimmt, ja.
Und das ist schon, also ich sehe es jetzt nicht als Druck, da bin ich gestärkt genug und sage, es ist mir eigentlich wurscht, wenn ich das sage, ist es für mich so. aber ich glaube schon, dass es ein Druck für andere sein kann.
Das ist sicher so, ja. Aber ich denke mal, bei einem gewissen Alter sollte man sich sowas unter Kontrolle haben, dass man den Druck standhalten kann. Und auch die anderen, dass man denen quasi den Druck nimmt und sagt, okay, das ist für mich kein Thema.
Wie ist jetzt immer nur eigentlich gegangen von diesem Weihnachtsfest und von den Familiendingen, die da kommen. Und eigentlich haben wir kaum darüber gesprochen, dass ja sich der Stress kumuliert in der Weihnachtszeit, nämlich mit meistens in der Arbeit, mit Jahresende und ganz viel zu tun und so. Und dann noch Dinge erledigen müssen und die Weihnachtsfeier da, die Weihnachtsfeier dort. Und der Stress, der dann auch irgendwie in einer gewissen Form von gefühlter Depression endet.
Mhm.
Und dieses, ich kann das nicht mehr und ich will nicht mehr. Und was sind so Anzeichen, wo du sagen würdest, das sollte man mal vielleicht überlegen, was dagegen zu tun?
Also depressive Verstimmungen nehmen in der Weihnachtszeit definitiv zu. Mhm. Mehrere Gründe, glaube ich, haben wir da schon angesprochen. Und ja, das Jahresende ist meistens, es werden die neuen Budgets fürs neue Jahr fertiggestellt und so weiter.
Mhm.
Und naja, die ersten Anzeichen, ich weiß nicht, wie geht's neu? Ich habe schon einmal eine depressive Verstimmung gehabt, wie sich so etwas anfühlt.
Mhm.
Wie war das für dich?
Super.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, ja nicht.
Also die Erwartungshaltungen, die dann auf einen hereinprasseln, weil das Problem ist bei einer depressiven Verstimmung, die Leute wollen ja anders agieren, sie können aber nicht anders agieren. Das heißt, das ist keine Willensentscheidung. Ich kann mich nicht gegen eine Depression sträuben. Deswegen sagt man ja auch irgendwie, da kann dir kein Freund helfen bei sowas, sondern da brauchst du wirklich einen fachlichen Rat. Ja?
Mhm.
Also dieses auf die Schulter klopfen und naja, jetzt kommt noch das dazu und Weihnachten naht und noch mehr Stress auf ein bereits belastetes System draufzupacken, geht gar nicht. Ja.
Mhm.
Das explodiert dann wirklich innerhalb kürzester Zeit. Also was da sein muss, wenn ich so etwas bemerke, dass jemand mit so einem Stress nicht umgehen kann, ist ihm wirklich aktiv Hilfe anbieten, ihn komplett rauszunehmen aus diesem Stress und ihm wirklich Sachen abzunehmen, weil er kann es nicht anders. Auch wenn er wollte, er kann sich nicht dagegen wehren. Dass gewisse Botenstoffe im Gehirn nicht so funktionieren, wie er es gern hätte, das kann man sich zwar wünschen, aber man merkt dann, dass sich diese Leute immer mehr zurückziehen und die dann Sachen halt aufschieben. Also wenn sie kommunikativ noch so fähig sind, darauf zu reagieren und sagen, naja, und ich schiebe das einmal weg und das sind dann die Leute, die auch ganz zum Schluss noch die Geschenke schnell irgendwie einkaufen und das dann gar nicht mehr schaffen und dann nur mehr weinend in einer Ecke sitzen und eigentlich ein Fest verteufeln, das sie eigentlich gern haben, weil der Stress halt viel zu viel wurde.
Mhm.
Also ganz, ganz bedächtiger Umgang mit solchen Personen, wenn man merkt, da kommt jetzt viel auf einen zu. Noch dazu, wenn es um Beziehungssachen geht zum Beispiel. Ja. Also wenn gerade eine Beziehung vor Weihnachten geendet hat, dann neigt man auch dazu, schnell in eine depressive Phase reinzurutschen und dem dann wirklich alles abzunehmen, zu probieren und bei ihm zu sein natürlich.
Also wie erkennt man, das habe ich mich nach unserem letzten Gespräch schon gefragt, wie erkennt man schon so Voranzeichen,
innerer Rückzug,
ja.
Sprachlosigkeit,
okay.
Oft, ja, also er kann keine adäquaten Antworten auf etwas geben. Und warum kann er das nicht? Weil er es nicht weiß, was es ist, ja.
Mhm.
Oft, also das kommt wie ein Wasserfall, ja, das rauscht über einen drüber und man fühlt sich einfach nur schlecht. Und man ist einfach nur müde. Aber da adäquate Erklärung, aber es ist innerer Rückzug natürlich. Keine adäquaten Antworten auf etwas geben können und bei der kleinsten Situation sofort überlastet zu sein. Das merkt man. Wenn man nur ein bisschen sagt, du könntest nur und so weiter und das geht sich alles nicht mehr aus, dann merke ich schon, da stößt ein System an seine Grenzen und dieser Mensch ist klar überfordert.
Ist Überforderung eine Form von Depression oder löst das aus?
Nein, nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, die Überforderung ist keine Art der Depression, ist eine Folge. Depression.
Okay.
Ja.
Okay.
Aber man muss so aufpassen, dass man nicht verwechselt, was ist ein landläufiger Begriff von Depression und was ist tatsächlich eine Depression. Gegen eine Depression, wenn ich sage, ja, der ist schon wieder so depressiv oder so irgendwas, dann ist er nicht depressiv, sondern da ist er vielleicht jetzt, weiß ich nicht, irgendwie gerade schlecht aufgelegt oder müde oder was auch immer.
Mhm.
Aber das ist keine Depression.
Mhm.
Ja, eine Depression ist wirklich etwas Overwhelming ist, ja, also das schwappt drüber, das nimmt dich einfach mit. Wir reden aber nicht von einer leichten Depression, sondern von einer mittelgradigen bis schweren Depression, wo dann eben fast gar nichts mehr möglich ist. Und diese Sachen nehmen zu, wenn natürlich Erwartungshaltungen da sind, wo derjenige weiß schon im Vorfeld, er kann sie nicht erfüllen, zum Beispiel Weihnachten.
Mhm.
Alle steuern auf ein Event zu, machen Vorbereitungsarbeiten und so weiter und bei ihm merkt man, es ist jeder Handgriff zu viel und es geht einfach nicht. Und er kann sich auch keine Gedanken machen über Geschenke. Er will, der ist nicht mit dem Gedanken Geschenke beschäftigt, weder dass er wieder kriegt, noch dass er welche gibt. Es ist wichtig einfach, dass er für sich überlebt und wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Da merkt man, da wird alles ausgeblendet. Sich in einer Klinik mit einer schweren Depression, mit einem Erkrankten zu beschäftigen, ist ein Wahnsinn. Also das zählt zu den forderndsten Aufgaben eines Psychotherapeuten. Also das ist ganz, ganz eine schwierige Aufgabe. Ganz eine behutsame, sachte, etwas anbieten, wenn es nicht klappt, wieder zu gehen und in Ruhe zu lassen und nicht zu insistieren auf etwas. Also da gibt es mannigfaltigste Variationen von depressiven Verstimmungen.
Ja, und ich glaube, zu Weihnachten ist es da, glaube ich, schnell, wenn Leute irgendwie eh schon in einer schwierigen Situation sind, in welcher Form auch immer, dass es das heißt, ein paar freie Tage.
Erholt sich halt. Genau. Das ist zum Beispiel fatal, weil da steigt der Druck noch mehr. Man muss natürlich auch aufpassen, was ist es tatsächlich. Wenn jemand auf der einen Seite super gut funktioniert und nur in einer Phase nicht, dann kann ich schon auch sagen, ja, weiß ich nicht, kann sich ein bisschen zusammenreißen natürlich, ja, und wir alle probieren, dass wir ein schönes Fest haben, aber wenn ich merke, der ist wirklich paniert, im klassischen Sinne, ja, und da geht gar nichts, dann bitte einfach Rücksicht nehmen und Sachen abnehmen und nicht noch zusätzlich belasten.
Wie unterscheidet man das selber, ob das jetzt diese typische Winterdepression unter Anführungszeichen ist, die halt, wo viele sagen so, ja, jetzt ist es so dunkel und es ist so, ich mag eigentlich nicht und einer echt, also echt auch unter Anführungszeichen Depression.
Naja, das eine ist ein Ausdruck, die Winterdepression, sage ich jetzt einmal. Natürlich, wir alle ticken anders, unser hormoneller Haushalt stellt sich um, ja, das spüren wir. Wir sind müder, wir kommen vielleicht schwerer in die Gänge oder so, aber das ist nicht die klassische Depression. Mhm. Die findet zwar auch, sage ich jetzt mal, organisch statt, aber es ist noch immer nicht diese lang anhaltende, in Perioden verlaufende Depression, die halt jemanden heimsucht, der dieses Schicksal tatsächlich erleiden muss. Das unterscheidet man insofern, dass ich dann sehr wohl dazwischen Tage habe, wo ich gut funktionierend arbeiten gehen kann. Ich bin halt müder oder so irgendwas und ein bisschen schlechter aufgelegt vielleicht. Aber die andere Art von Depression ist eine, die legt dich auf die Couch und lässt dich nicht mehr aufstehen. Und da geht nichts. Also das merkst du relativ schnell. Und ich glaube, wenn sich eine Winterdepression in etwas steigern sollte, wo du merkst, das nimmt Formen an, die sind komisch, dann gehst du ja eh und holst dir Hilfe und fragst da mal nach. Hoffentlich. Wünsche ich zumindest jedem, dass er das tut.
Ja, aber das ist das Thema, über das wir mit dir letztes Mal gesprochen haben, dass ja dieses Hilfe holen für die Psyche ja viel tabuisierter ist, als Hilfe holen, wenn es da die Hand bricht.
Richtig. Bei Gott nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, aber leider Gottes noch immer da, ja. Wobei der letzte Klient, den ich jetzt gehabt habe mit einer depressiven Verstimmung, der war 81 und hat sich Hilfe geholt. Finde ich zum Beispiel super.
Das ist cool. Das ist ja sehr mutig eigentlich. Weil
ja, absolut.
In seinem System.
Aber auch nur deswegen, weil er eine Tochter hat, die das gleiche Schicksal wie er teilt und die es vorgemacht hat. Okay. Im Prinzip. Und ihn ein bisschen ermutigt hat, aber diese Scham, quasi als Mann sich Hilfe holen zu müssen, weil es sonst nicht mehr geht und weil das ganze System, Tochter und Umfeld schon so belastet waren, die haben es halt einfach nicht mehr ausgehalten. Und für ihn war es wirklich ein riesengroßer Schritt, logischerweise, aus der Generation kommend noch dazu.
Und bei so jemandem, der so einen Riesenschritt macht, ich meine, da ist der Schritt anzurufen und sich einen Termin zu machen schon mal, glaube ich, die größte Hürde.
Ja.
Oder vielleicht dann wirklich zu kommen, ist wahrscheinlich noch die größere.
Das glaube ich das Erstere.
Ja?
Ja. Also wenn sie einen Termin haben, dann ist das quasi festgeschrieben und dann jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und ich gehe da auch hin. Also ich habe es noch kein einziges Mal gehabt, dass sich jemand einen Termin ausgemacht hat und ist dann, ein Jugendlicher, ja, aber das ist jetzt wieder was anderes. Mhm. Ja. Aber die Erwachsenen, die einen Entschluss gefasst haben, die kommen. Dann.
Okay.
Die kommen, ja.
Und die kommen dann in die Praxis und ist es nicht, ich denke mal, das ist dieses Gefühl, ich packe es an, ich tue jetzt was, ist es nicht schon der erste Schritt, dass dem Menschen auch besser geht?
Unbedingt, aber dazu brauche ich zuerst einmal meistens 2 bis 3 Stunden,
okay.
Weil etwas passiert, was, glaube ich, ziemlich menschlich ist. Man versucht, das zu relativieren, warum man eigentlich da ist.
Es geht Menschen
also gut. Man versteckt das ja noch eine gewisse Zeit. Und erst wenn er merkt, der Hansel, der da vor mir sitzt, der ist mir doch halbwegs sympathisch und der verdreht vielleicht nicht die Augen bei dem, was ich sage, so wie es manche Freunde gebiete oder sonst was, sondern er hört wirklich konsequent zu und bleibt bei einem und so weiter, dann passiert es mir, und das ist das Interessante, ob Maurer oder Universitätsprofessor, wir ticken alle gleich. Wir ticken alle gleich. Es geht immer ums Gleiche. Es geht um Not, Tod, Trauer, Elend, gesehen werden, verkannt werden und so weiter. Und spätestens ab der zweiten, dritten Stunde, wenn die Beziehung hält, dann bin ich am Punkt meistens, aber nicht vorher. Es gibt zwar auch Leute, die kommen rein und sagen, ja und das und das und das, aber auch das ist nicht echt. Also zu viel von etwas kann genauso verdeckend sein wie zu wenig von etwas. Also es gibt Leute, die haben ein Leben lang gelernt, etwas zu verstecken, vor anderen und vor sich selbst. Ja. Die einen machen es, indem sie schweigen und die anderen plappern so viel drüber, dass du im Prinzip so aufpassen musst, was meint er denn jetzt eigentlich? Weil der so gelernt hat, und das ist ja, naja, und die Tante hat es ja auch gehabt, also kann es nicht so schlimm sein, die hat es auch überlebt und so weiter. Ja, aber was ist mit ihnen? Wie geht's ihnen? Naja, das ist ja gar nicht so wichtig. Die ganze Familie hat das und so weiter. Also sie schwafeln drüber im Prinzip. Ja? Und ich brauche dann echt ganz, ganz lang, um den Kern herauszuschälen. Und wenn wir das dann einmal geschafft haben, dann können wir anfangen zu arbeiten. Aber vorher ist das ganz, ganz schwierig. Und ja, solche Sachen kommen zu Weihnachten öfter vor als sonst. Logischerweise, weil eben etwas da ist, auf das alle hinfiebern, auf einen Punkt. Ist jetzt nicht nur Weihnachten, ja. Es gibt immer um so, diese Serie dreht sich ja auch um punktuelle Ereignisse im Jahr.
Das nächste wird Valentinstag sein.
Zum Beispiel, dass da eine riesengroße Erwartungshaltung da ist und was kriege ich da geschenkt und wie sehr liebt er mich, verbunden mit einer Bonbonniere. oder hat er mich vergessen oder wie schaut der Schleiferl aus oder liegt eine Karte dabei, die handgeschrieben ist oder mit der Maschine getippt oder so.
Das ist das große Ding an Weihnachten, dass man vielleicht dem Umfeld, mit dem man Weihnachten feiert, sehr klar kommunizieren muss, was man sich selber vorstellt.
Ja, das ist das, was ich vorher gesagt habe, diese innere Haltung zu haben und nur aus Überzeugung zu handeln. Ja,
ja. Und ich glaube trotzdem manchmal empathisch auch ein bisschen denken, was andere erwarten von einem.
Unbedingt.
Weil sie sagen, liebe Mama und Papa, ich finde es so total klasse, dass ihr mit mir Weihnachten feiern wollt, aber
ich bin da mal weg.
Eigentlich finde ich saufen gehen viel cooler.
Ja, ja, natürlich.
Ist halt auch nicht das Netteste. Also ich glaube, da muss man schon einen Ausgleich finden.
Ja, man kann es ja festlegen, indem ich sage, okay, ich bin von, auf alle Fälle, wir feiern gemeinsam Weihnachten, ich bin bis 19.30 Uhr bei euch oder sowas, wir machen so eine schöne Zeit, ich komme dafür schon um 11 am Vormittag und wir haben 7-8 Stunden zur Verfügung und so weiter. Das ist ja okay, das kann man ja sagen. Die meisten sagen es nicht, werden dann unruhig, wollen eigentlich schon weg und daraus entsteht natürlich dann der Unmut, logischerweise. Ja. Du willst schon gehen, fühlst dich nicht wohl oder sowas, das ist ja furchtbar nachher.
Und eine interessante Frage, die habe ich noch recherchiert, die ist mir gar nicht, nicht mehr überhaupt nicht gekommen, dass es ein Thema ist, nämlich eine große Frage in der Community von Leuten, die in Therapie sind eigentlich, darf man dem Therapeuten was zu Weihnachten schenken?
Das schwierig, gell? Ja, das ist schwierig und natürlich darf man, das ist klar. Aber ich würde sehr wohl abwägen, was es ist und was damit vielleicht für Erwartungshaltungen auch verknüpft sind. Also ich würde, nein, das natürlich nicht, aber ich würde große Geschenke einfach, würde ich sagen, ich freue mich und ich danke Ihnen auch herzlich dafür. Mir ist einmal einer mit so einem, wie heißt denn die, Geschenkkorb und so weiter, der wirklich prall gefüllt war. Und ich habe mir zwei Sachen rausgenommen und habe gesagt, ich freue mich am allermeisten, wenn Sie das mit Ihrer Familie gemeinsam nachher und denkt halt an mich, dass das eine schöne Therapie war und dass ich euch vielleicht geholfen habe und das ganze System unterstützt habe. Aber ich hätte niemals den ganzen Geschenkkorb angenommen. Aber es passiert sehr wohl, dass jemand mit einem guten Wein vorbeikommt und lasst den da oder mit einer Schokolade. Das ist ja alles im Rahmen, das ist ja alles okay. Aber wenn das dann etwas ist, wo ich mir denke, okay, da hat er tief in die Tasche gegriffen, weil so ein Geschenkkorb kostet sicher, mit der gefühlt war 70, 80 Euro, da denke ich mir dann, nein, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Und dann nehme ich mir gerne einen Teil davon raus und sage den anderen Teil, den konsumiert für mich und für die gute Therapie, die wir gehabt haben. Was sagst du oder du? Was ich schenkt ihr euren Therapeuten?
Ich habe keinen Therapeuten, aber ich habe es jetzt verglichen mit einem Hausarzt. Wie würdest du einen Hausarzt was schenken? Und wenn, also ich finde immer, wenn der was Besonderes gemacht hat oder was halt aus der Norm ist für mich.
Es ist ja auch eine Anerkennung, die man würdigen soll. Ja,
also dann würde ich vielleicht ein Backen Messie bringen sowas. Einfach nur um Anerkennung.
Ja, eine Kleinigkeit. Ja. Das sage ich mir schon noch überlegt. Ja. Aber ich sage auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir ein bisschen komisch dabei vorkommen. Das wäre, für mich wäre es komisch.
Also was oft passiert ist bei mir, ist, dass nicht, ich habe viele Kinder und Jugendliche, nicht die schenken was, sondern die Eltern bedanken sich halt dann und geben auch nicht mir oft direkt was, sondern die lassen was zurücklegen dort und sagen, boah, das wäre super, wenn sie das dem Herrn Fuchs geben würden oder so. Und das finde ich dann schon nett. Aber das hält sich alles im Rahmen. Das sind ja keine großen Sachen.
Ich finde aber dieses, wem man alles zu Weihnachten was geben sollte, ja, komplett absurd.
Ja.
Ja, Postler. Ich meine, Postler zu Weihnachten tatsächlich Leute bei mir an und bringt mir Sachen, einfach weil er wartet, dass er mir eine Flasche Wein in die Hand drückt.
Ja, das habe ich noch nie erlebt.
Auf was hinauf, ja?
Ja, na, das kenne ich nicht.
Oder die, oder wenn alle dann kommen, auch um Spenden, ja?
So die Rauchfangkehrer. Meine Schwester, also ich noch mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, war bei uns halt der Raufgeher, weil der hat dann halt schon so frohes
Kalender
neues
gebracht.
Jahr Kalender gebracht, so offene Hand, so als war das irgendwie super.
Katharina hat ja, du kriegst ja einen Raufgeher-Kalender auch geschenkt fürs Jahr.
Der war nicht schön. Ich glaube, wir haben gar keinen Kalender bekommen. Aber meine Schwester hat sich einfach irrsinnig gefreut, dass die so nett sind, vorbeigekommen sind, ein schönes neues Jahr gewünscht. Also, danke Ihnen auch. Und
ja, aber ich meine, die Kanalräumer, der Rauffangkehrer, die Müllabfuhr, die kommen alle.
Bei mir war noch nie die Müllabfuhr, also im Haus schon, aber sie haben noch nie angeklopft und gesagt, hallo, ich bringe immer ihren Müll weg. Es war halt an der Zeit. Bei dir schon?
Mhm.
Du musst in einem komischen Haus.
Ja.
Wer da alles anklopft.
Ich glaube, wir driften ab.
Nein, aber das ist schon irgendwie so eine Geschichte, dass auch in der Firma, man legt sich schon halt, wem hat man noch alles zu geben. Ja? Und früher war das ja noch viel schlimmer, weil du hast den Bankbeamten was gegeben und den Lehrern und so.
Nein.
Das willst du heute nicht mehr machen. Also ich würde es nicht machen.
Nein.
Ich auch nicht. Also ich hab die Leute, wo ich gerne was schenken will, denen ich aber auch unter dem Jahr irgendwie was schenken wollen würde, wenn ich was sehe und mir denke, ah ja, das passt für die oder ah ja, das passt für den,
ja, nehme
ich mit. Und das war es dann aber auch. Also so diese Pflichtschenkerei wie in der Schule, ich muss der was schenken, weil die schenkt mir auch was und wenn ich der was schenke, muss ich dem was schenken. Also, na, interessiert mich nicht mehr. Also sei von mir aus angefressen darauf, wenn ich dir nichts schenke, aber es ist halt, dann ist auch der Sinn und Zweck unserer Beziehung nicht der sein sollte.
Wie liegt ein Mensch, der angefressen ist, weil er nichts geschenkt bekommt?
Das weiß ich auch nicht, aber es ist...
Also, nein, Leute, ja. Darf ja auch sein, ja?
Ja.
Ich frage mich nur immer, was sagt das über mich aus? Einfach, ja? Also, wie zufrieden bin ich mit dem, wie ich
tue? Ja, es ist immer so eine Geschichte. Wenn ein Postler angefressen ist, weil ich mir keine Flasche Wein gebe.
Ja, ich rede jetzt aber nicht vom Postler, sondern von Arbeitskollegen von mir aus oder welche, die da halt näher sind, aber...
Aber das ist auch eine Frage, die ich so noch als am Schluss irgendwie um hatte, dieses übertriebene Schenken. Aber wenn die Menschen, die du jetzt magst und kennst da vorne, und du denkst, das ist einfach komplett übertrieben und da geht es jetzt gar nicht, dass man zu viel interpretiert, sondern dass es einfach viel zu viel ist. Und das ist halt total schwierig. Du kannst halt sagen, eigentlich nein, da hast du es wieder. Ja.
Naja, aber es wird halt viel kompensiert damit. Ne?
Mhm.
Und es wird objektisiert, also das Subjekt zählt dann nicht mehr, sondern es wird halt etwas versucht, irgendwie über etwas auszudrücken. Und ich finde, das ist immer der falsche Weg. Also deswegen sage ich ja, das, was habe ich auch lange Zeit gebraucht. Es ist jetzt nicht, dass ich große Geschenke erwartet habe, aber dass ich mir wirklich gedacht habe, im Endeffekt, je älter ich werde, desto schneller verstreicht die Zeit, was ist das Wertvollste? Mhm. Und es ist bei mir wirklich die Zweiergeschichte, die Face-to-Face, das etwas herschenken, wo ich selber involviert bin. Am Anfang habe ich mir oft gedacht, wie arg ist denn das eigentlich? Ja, wie narzisstisch. Ich kaufe ein Geschenk, das kostet 300 €, das ist aber ein 2 Tage in der Therme, 150 €, weil die 150 gerne wieder mir quasi und so weiter. Aber eigentlich ist das doch genau das, was ich will. Ich will mit jemandem Zeit verbringen und dort sein. Ja? Und das ist noch immer ein Riesengeschenk eigentlich. Ja? Und alles, was...
Ist eigentlich viel mehr Geschenk, als du gibst 300 € in Gutschein. Ja.
Ja, 300 €, das ist, sag ich, ja, das ist ja heutzutage schon fast ein Rahmen. Aber da gibt es ja wirklich Geschenke, wo man oft denkt, das gibt es ja nicht. Ja? Und was setze ich für ein Zeichen bei Jugendlichen dabei? Indem ich so teure Geschenke mache, das ist etwas, das hat überhaupt nichts mehr mit Realität zu tun. Ja, die verdienen selber noch kein Geld und bekommen um 700-800 € Geschenke, wo ich mir echt denke, überleg dir das mal in Schilling. Ich komme halt noch aus der Generation, wo ich mir echt denke, das ist viel zu viel.
Also ich finde es persönlich in Freundesrunden, in so einer Runde, wo du sagst, okay, wir treffen uns zum Kekse essen oder Weihnachten feiern, wie auch immer du es nennst. Ja. Und wir machen auch Geschenke. Ich finde, das sollte man auch klar sagen, wir geben uns ein Limit von 15 € oder was auch immer. Aber dann ist auch nicht jede Diskussion, wem schenke ich jetzt was vorbei, sondern dann weißt du einfach, was Sache ist.
Voll, absolut bei dir, ja.
Und ich glaube, vielleicht ist das irgendwie die Konklusion für mich jetzt aus unserem Gespräch, dass man auch zu Weihnachten eigentlich viel offener und ehrlicher sein sollte, was man möchte.
Absolut. Das Wichtigste ist.
Ja.
Dass ich ganz klar kommuniziere, dass ich meine Erwartungshaltungen runterschraube und dass ich eine innere Haltung mit mir selber vertrete, wo ich sage, bei wem bin ich, wie lange und tue ich es gern und fahre ich da gern hin und dann kann Weihnachten wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit sein. Und auch eine besinnliche, weil das eine resultiert aus dem anderen.